Willkommen zur neuen Folge von Blue Waves, dem Podcast für die Bau- und Immobilienwelt. Wir starten das neue Jahr mit einem echten Highlight: Dreso AI, die Cutting-Edge-Plattform von Drees und Sommer. In dieser Episode tauchen wir tief in die Welt der künstlichen Intelligenz ein und zeigen, wie Dreso AI unsere Arbeitsweise revolutioniert. Von der Projektplanung bis zur Umsetzung. Dreso AI unterstützt uns dabei, noch effizienter und innovativer zu arbeiten. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und erfahren Sie, wie Dreso AI die Zukunft der Bau- und Immobilienbranche gestaltet. Bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren.
Danke, liebe Dreso AI. Denn das, was Sie gerade gehört haben, entstammt dieses Mal nicht meiner Feder, sondern wurde von unserer Dreso AI geschrieben. Ich muss sagen, ich finde es schon mal recht gelungen. Ich mache mir aber auch ein bisschen Gedanken, ob ich in Zukunft noch notwendig bin, ob KI meinen Job genauso gut machen kann oder ob ich sie vielleicht einfach zur Unterstützung nutze. Aber genau dieser Frage und noch viel mehr widmen wir uns im Laufe des Gesprächs. Zunächst einmal holen wir Sie aber ab, was hinter Dreso AI steckt und wie das Ganze entstanden ist. Und dazu habe ich mir zwei KollegInnen eingeladen, die Dreso AI quasi zum Leben erweckt haben und von Stunde Null dabei sind. Und damit sage ich Hallo Raffaela und Hallo Oliver.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr beiden heute da seid. Stellt euch doch bitte zu Beginn einmal ganz kurz vor und erzählt in dem Zusammenhang auch, welche persönlichen Erfahrungen ihr schon mit KI gemacht habt und ob ihr wirklich so die Innovatoren und Early Adopter wart oder ob es vielleicht ganz anders war. Raffaela, möchtest du starten?
Sehr gerne. Danke für die Einladung erstmal nochmal. Das ging beim Hallo gerade unter. Also ich bin Raffaela Schneid. Ich leite inzwischen in der IT das Team Global AI, wie wir das nennen, weil wir bei Dreso und Sommer nicht nur nach intern gucken, sondern in die Welt hinaus. Und da gehört Dreso AI als KI-Plattform dazu, da werden wir gleich viel sprechen, aber auch unser KI-Lab, wo wir quasi Cutting-Edge-Research und Technologie unter die Lupe nehmen. Und ich habe tatsächlich sogar zwei KI-Schwanks aus meinem Leben, die jetzt vielleicht mal nichts mit ChatGPT zu tun haben, was man ja schon viel gehört hat. Ich war tatsächlich eine der ersten, die diesen Rabbit R1 bestellt haben. Eine der ersten KI-Hardware-Produkte, der jetzt quasi gerahmt an der Zimmerwand hängt, weil die Apps, die man da drauf benutzen kann, leider alle nur in Amerika funktionieren und hier gar nicht zugelassen sind. Und das Zweite ist, meine Tochter ist jetzt 3, spricht auch Englisch zum Glück, aber die fragt mich jetzt des Öfteren, Mama, can we talk with ChatGPT again? Weil sie sich darüber Piratenlieder schreiben lässt und sie kommt dann immer als Prinzessin drin vor und findet tolle Feenschätze. Also ich würde mal sagen, beruflich und privat ist KI bei mir definitiv angekommen.
Das klingt auf alle Fälle so und schön auch, dass du so persönliche Schwanks direkt mit uns teilst. Oliver, wie sieht's denn bei dir aus? Gibt's auch so persönliche Schwanks mit KI, die dich schon so begleiten?
Ja, also ich sag mal, dadurch, dass ich halt aus der Softwareentwicklung komme und jetzt Leiter der Softwareentwicklung bin und das meine ganze Laufbahn eigentlich immer geprägt hat, habe ich natürlich auch im Studium eigentlich schon die ersten Berührungspunkte mit KI gehabt. Damals war das natürlich noch sehr rudimentär, sage ich mal, weil es ist auch schon 20 Jahre oder sogar mehr her. Aber ich kann mich erinnern, dass wir im Studium auch schon über neuronale Netze gesprochen haben, was ja heute sozusagen die Grundlage eigentlich für die heutigen KI-Themen sind. Ich muss aber sagen, ich bin, obwohl ich immer wieder natürlich Anknüpfungspunkte an die KI hatte, immer noch so ein bisschen auch der Googler. Wenn ich irgendwas suche, das ist einfach der erste Weg, den ich gehe, ist normalerweise Google. Aber dadurch, dass wir natürlich jetzt auch eine Dreso AI entwickeln und andere Tools haben, geht es natürlich auch immer mehr in die Richtung, dass ich die KI sozusagen befrage, anstatt einfach zu googeln. Ein Ding, was ich recht gern mittlerweile benutze, ist, wenn ich Auto fahre, ich habe die Bing-App drauf und mir kommen manchmal so Gedanken, wo ich denke, okay, das könntest du auch mal schön irgendwie recherchieren und dann kann ich mit der Bing-App einfach schön reinsprechen und die KI sagt mir dann sozusagen die Antwort. Das ist ganz geschickt beim Autofahren, weil dann muss ich natürlich nicht tippen. Darf ich ja auch nicht, von dem her.
Ich wollte gerade sagen, da zahlt man hohe Bußgeld dafür, habe ich gehört.
Ja.
Genau, super. Danke dir. Jetzt hast du zu Beginn schon kurz gesagt, dass du die Softwareabteilung leitest. Magst du noch kurz ein bisschen mehr dazu sagen, was du ganz genau bei Dreso und Sommer machst?
Ja, also wie gesagt, ich bin seit 5 Jahren bei Dresden Sommer. Anfangs war ich im Innovation Center als IT-Unterstützung sozusagen und habe dann aber in der IT die Softwareentwicklung übernommen. Mein Team kümmert sich hier bei Dreso hauptsächlich um interne Softwareentwicklung und um Anbindungen an verschiedene Systeme. Wir haben aber auch die ein oder andere Entwicklung, die wir für die extern erreichbar ist. Aber der Fokus ist eigentlich eher auf die internen Sachen aktuell.
Super, dann vielen lieben Dank euch beiden für die erste Vorstellung und dann würde ich sagen, lasst uns einmal ins Thema KI bzw. AI direkt einsteigen, ganz allgemein. Oliver, wo setzen wir denn bei Dresden Sommer KI heute bereits ein, jetzt losgelöst von Dreso AI und welche Erfolge bringt uns das? Sind wir dadurch wirklich schon schneller, innovativer und effizienter unterwegs?
Ja, also prinzipiell ist es ja so, dass wir aktuell sehen, dass in praktisch allen Softwareprodukten, die ja auf den Markt kommen und sind, so sukzessive die KI-Assistenten Einzug halten. Also wir sehen das bei einem Monday, wir sehen das bei Salesforce, wir sehen alle möglichen Tools, die alle mit AI jetzt sozusagen schneller, effizienter und besser werden. Wie weit das wirklich eine Effizienzsteigerung bringt, das ist dann immer die Frage. Man muss es halt auch mal dann wirklich verproben und messen. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon eigentlich viel gemacht und auch prinzipiell gute Effizienzsteigerungen rausbekommen. Und ich glaube, das wird man in der Zukunft auch weiterhin sehen. Und es werden noch viele neue Dinge auch kommen natürlich, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können an der Stelle.
Wobei du ja schon was Interessantes sagst mit dem Thema Effizienzsteigerung. Also weil jetzt auch deine Frage war, Marie. Ja. Es ist uns tatsächlich aufgefallen, wir haben ja viel für Dreso AI verprobt und uns wirklich das Gehirn zerwurmt, wie man wirklich Effizienz nachweisen kann. Ganz viele Integrationen können das ja nicht, weil man das Tool einfach nutzt. Und wenn man einmal damit ein schlechtes Erlebnis hat, dann lässt man es sein. Und jetzt haben wir das mit Dreso AI und auch dem Copiloten, also der bei uns in den Microsoft-Programmen mit integriert ist, tatsächlich wirklich mal auf die Spitze getrieben und gesagt, nee, wir wollen jetzt wirklich rauskriegen, was wird da eingespart. Und haben teilweise ja auch wirklich 86% Effizienzgewinne über Dreso AI nachweisen können, weil wir einfach nicht das große Ganze, was jetzt, du hast es angesprochen, mit den Anwendungen KI-gestützt machen, sondern wirklich spezifische Dreso-Prozesse, die wirklich auch mit unseren Daten, Dokumenten und MitarbeiterInnen verprobt und aufgesetzt worden sind. Und da merkt man natürlich, wenn man wirklich diese spezifischen Anwendungsfälle rausgreift und die dann auch messbar macht, da kann man sehr viel bewegen. Und da ist natürlich Dreso AI ein tolles Tool, weil wir die komplett auf uns selber, auf Dreso und Sommer selber zuschneiden können.
Und selbst wenn es jetzt nicht die Rieseneffizienzsteigerung ist, ist es ja trotzdem was, es wird in der Zukunft einfach mehr werden und wir müssen uns mit diesen Themen beschäftigen. Und die Tools werden sukzessive diese Assistenten bekommen. Das heißt, wir müssen einfach gucken, wie man die vielleicht auch richtig einsetzt.
Das heißt, wir haben 2 wichtige Punkte. Das eine ist, wir müssen es nutzen, um sozusagen am Puls der Zeit zu bleiben. Und das andere ist eben, wir wollen es auch nutzen, um effektiver zu werden und nicht einfach nur, weil man sozusagen jetzt heute KI nutzt. Jetzt habt ihr ja schon Dreso AI angedeutet und lasst uns aber unsere ZuhörerInnen noch mal ein bisschen abholen, was genau Dreso AI ist, unsere eigene AI natürlich, aber was dahinter steht. Und ich habe mal auch da an erster Stelle KI gefragt. Dreso AI konnte ich in dem Fall nicht fragen, weil sie keine Auskunft über sich selbst geben kann. Aber ich habe einmal Copilot gefragt und Copilot hat mir geantwortet, Dreso AI ist eine Initiative von Dres und Sommer, die sich auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Bau- und Immobilienbranche konzentriert. Ziel ist es, Innovation voranzutreiben, Effizienz zu steigern und Qualität zu verbessern. Dres und Sommer nutzt KI, um verschiedene Prozesse zu optimieren, wie zum Beispiel die vorausschauende Wartung, die Inspektion von Baustellen mit autonomen Robotern und Drohnen sowie die Erstellung genauer Immobilienbewertungen. Da kommt das jetzt schon mal ganz klar raus. Es geht irgendwie um die Bau- und Immobilienbranche und unsere KI scheint darauf spezialisiert zu sein. Oliver, jetzt an dich die wichtige Frage. Wie gut hat es Copilot getroffen? Und dann auch in dem Zusammenhang gerne noch mal ein bisschen genauer erklären, wie die Dreso AI überhaupt entstanden ist.
Also prinzipiell glaube ich, dass der Copilot das ganz gut getroffen hat. Ich meine, er hat es ja aus irgendeinem Dokument, das wahrscheinlich bei uns irgendwo auf der Webseite verfügbar ist, herausgeholt. Die Dreso AI macht das Dreso-Wissen intelligent für die Dreso sozusagen nutzbar. Also der Gedanke ist ja, dass wir dort KI-Assistenten und Agenten bereitstellen, die Dresos in ihrer täglichen Arbeit nutzen können. Wir haben dort viele, viele, viele Gespräche geführt mit unterschiedlichen Nutzergruppen. Also wir hatten eine große Test-User-Gruppe, die uns natürlich begleitet hat und da auch viel Input geliefert hat, was sozusagen auch sinnvoll ist, an Funktionalitäten dort mit einzufügen.
Vielleicht ganz kurz, weil du es angesprochen hast, ist mir so beim Zuhören eingefallen. Ich glaube, der Co-Pilot hat nicht nur unsere Ist-Zustandspräsentationen gelesen, sondern auch den Soll-Zustand, weil man natürlich schon sagen muss, es geht momentan gerade sehr stark darum, die internen Prozesse gerade im Projekt, in der Projektarbeit, in der Dokumentenarbeit, in der Textarbeit umzusetzen und nicht unbedingt jetzt direkt auf der Baustelle draußen Roboter über KI gesteuert zu koordinieren, sage ich jetzt mal. Der Ist- und der Soll-Zustand war dem Co-Piloten vielleicht nicht ganz so klar. Aber schön, dass er auch sehr weit vorausdenkt für uns bei Dreso AI.
Und ja auch ganz spannend, in dem Falle zu gucken, auch wo sind denn vielleicht noch Grenzen oder wo ist KI vielleicht auch noch nicht ganz korrekt. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt es mit einer großen Gruppe an Test-Usern, das heißt Menschen, die das sozusagen verproben, gemacht. Jetzt interessiert mich da natürlich, habt ihr euch da auch eher Leute rausgepickt, die, sagen wir mal, schon viel auch mit dem Thema zu tun hatten? Oder habt ihr es vielleicht bewusst auch so ein bisschen diverser gehalten, um auch Leute daran zu führen, die vielleicht bisher noch gar nicht so viele Berührungspunkte damit hatten?
Ja, also mein prinzipiell hat das Ganze ja schon Mitte 2023 gestartet. Damals hat man so einen KI-Ideathon genannt, gemacht, wo praktisch ja eigentlich mehr natürlich Nutzer, die Ideen haben, sozusagen mit im Boot waren. Und daraus hat sich dann über die Zeit ein bisschen rauskristallisiert, was sind denn wirklich Anwendungsfälle, die wir realisieren wollen und sollen. Und dann haben wir mit der ersten Entwicklung, die wir gemacht haben, auch immer mehr Nutzer natürlich dann aus unterschiedlichen Gruppen dazugenommen. Also auch wirklich dedizierte Nutzer angesprochen, ob sie nicht Lust haben, da als Test-User mit dabei zu sein, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht wirklich KI-affin sind.
Was mir da vielleicht auch noch so einfällt, was ganz, ganz wichtig ist. Also zum Ersten, wir stehen hier oder wir sprechen hier jetzt zu zweit. Wir machen das ja nicht zu zweit, sondern Olli hat es schon angeteasert. Es gibt ein Entwicklungsteam sogar in zwei verschiedenen Ländern. Es gibt das Innovation Center. Da ist ein Team, das dahinter steht. Es gibt eine Partnerschaft, die dahinter steht. Und das ist immer so, ich liebe diesen Satz, weil der so unglaublich wichtig ist. Ohne unsere Test-User wäre Dreso AI einfach nicht das, was es jetzt ist. Weil wir können eine KI-Plattform bauen, programmieren, zur Verfügung stellen. Wir können in Workshops einsteigen, was für Anwendungsfälle gebraucht wird. Aber ohne das Fachwissen, die Geduld, die Verprobung und die Zeit unserer Kolleginnen aus den Test-User-Gruppen könnten wir die Software eigentlich auch morgen einfach abschalten. Dann würde da nichts mehr mit passieren. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige daran, diese Test-User, also zum einen haben die sich selber nominiert, was natürlich schon auch eine gewisse Affinität für das Thema, eine Neugier und ich glaube auch wirklich Geduld, weil KI am Anfang ist echt zäh, ja, bis man dahin kommt, wo man sie braucht. Und wir haben auch mit der Partnerschaft da ganz eng zusammengearbeitet und einfach auch um Nominierungen aus deren, sage ich jetzt mal, was die an Projekten, an MitarbeiterInnen kennen, die an so Projekten auch mitarbeiten, um wirklich auch diese Fachexpertise gepaart mit dieser Neugierde da reinzubringen. Also deswegen auch hier nochmal ganz offiziell, danke Test-User. Also was die da auf die Beine gestellt haben, das ist, war wirklich Feuerwerk der Ideen, war ganz fantastisch.
Schön zu hören, was das für ein Gruppenprojekt ist. Mich würde tatsächlich jetzt an der Stelle, du hast gesagt, KI ist manchmal zäh. Und wir von außen kriegen ja eher so das fertige Ergebnis mit in Anführungsstrichen. Gibt es so einen Moment, den du mit uns teilen könntest als Insight, wo du wirklich davor saßt und sagst, okay, geht das Projekt überhaupt weiter? Will ich das noch? Habe ich mich wirklich für KI entschieden?
Spontan sind mir zwei eingefallen. Wir sind im August live gegangen mit unserer Test-User-Gruppe. Und an dem Freitag haben wir zwei Onboarding-Sessions gemacht. Und im ersten Probedurchlauf hat halt direkt irgendwie die Batch-Verarbeitung, also ganz viele Fragen nacheinander von der KI automatisiert abgefragt, erstmal nicht funktioniert. Weil nochmal kurze Patches reinkamen, weil da doch noch ein paar Bugfixes drin waren und wir live gehen wollten und es sollte alles perfekt stimmen und es hat komplett mit der Onboarding-Session korreliert. Haben wir dann doch alles hinbekommen, weil wir gut verdrahtet sind mit dem Entwicklungsteam. Aber das ist natürlich immer sowas, wenn deine Infrastruktur dahinter, dein Tech-Stack irgendwie Probleme hat, haben alle deine Anwender Probleme. Und das Zweite war so ein bisschen alles, was so das Thema ja, Projektaufsatz, auch Budgetanfragen, Staffing, Ressourcen und so weiter betrifft, weil es gibt nicht viele Beispiele draußen am Markt, wo man sich Inspiration holen kann im Sinne von, dass jemand transparent darüber berichtet, wie sie selber eine KI-Plattform gebaut haben, was da so alles dazugehört, welche Lessons learned es gibt und so weiter, sondern wir mussten aus unseren eigenen Lessons learned lernen. Und das ist ein absoluter Luxus, weil jetzt ist dieses Wissen da. Aber auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch ganz oft die Aussage, ich weiß es noch nicht, wir müssen es ausprobieren. Und da muss man halt gucken, auch wie weit lehnt man sich aus einem Fenster, was man braucht an Ressourcen und Budget. Weil klar, wir sind ein Unternehmen, wir schmeißen ja das Geld nicht einfach zum Fenster raus und hoffen, dass was damit passiert, sondern das soll ja einen unternehmerischen Mehrwert bieten. Und da quasi die Balance zu finden zwischen so viel setzen wir rein, probieren aus und arbeiten mit dem Ergebnis weiter. Ich glaube, da haben wir am Anfang ein bisschen ausprobieren müssen und dann aber aus den ersten Erfahrungen relativ schnell gelernt. Und die dann wieder weiterzugeben, intern vor allem, war natürlich dann super. Ja. Währenddessen war es aber ein bisschen stressig.
Ja, aus Entwicklungssicht, ich meine, man hat ja nicht nur die KI-Themen sozusagen, die gemacht werden müssen, sondern wenn man so eine Plattform baut, da stecken ja auch viele andere Technologien noch hinten dran, die alle irgendwo, sag mal, gehandelt werden müssen. Und das ist ein Riesenaufwand. Das sieht man meistens gar nicht, weil man hat so seinen einzelnen Use Case irgendwie im Kopf. Der läuft normalerweise in einem Proof of Concept oder so, läuft der recht schnell. Aber die ganze Plattform drumherum noch zu bauen, das ist ein Riesenaufwand. Zumal auch wir natürlich eine Plattform bauen wollen, wo 6.500 Leute eigentlich perspektivisch drauf sollen. Das muss natürlich alles auch handelbar sein und fliegen.
Jetzt habt ihr ja schon gesagt, perspektivisch sollen unsere über 6.000 MitarbeiterInnen Dreso AI verwenden können. Ist es tatsächlich auch so angedacht? Und wie viele Leute nutzen denn jetzt aktuell Dreso AI?
Ja, also prinzipiell, wie du sagst, sollen alle Dresos es verwenden. Es wird da sicherlich auch einen offiziellen Start in naher Zukunft geben. Wir sind ja mit einer größeren Testgruppe jetzt aktuell schon dran. Die wird auch immer größer, weil wir es aktuell jetzt nicht wirklich limitieren. Also theoretisch kann jeder Dreso schon Dreso AI verwenden. Und das klappt auch ganz gut. Also ich habe heute Morgen noch mal kurz geguckt. Aktuell haben wir etwa 800 Nutzer, die schon mal auf Dreso AI unterwegs waren. Und es hat so ein bisschen organisches Wachstum hingelegt.
Wir sind da tatsächlich auch technisch insofern eingeschränkt, als dass man, es gibt etwas, das nennt sich Token Limit. Und das heißt, wie viel Kapazität eines Sprachmodells wird einer Lizenz zur Verfügung gestellt? Sagen wir es mal so. Jetzt haben wir als Dreso eine Unternehmenslizenz über Microsoft bei OpenAI und kriegen darüber quasi Kapazität an dem Sprachmodell GPT-4o zur Verfügung gestellt. Das kriegt man aber nicht einfach so, sondern muss nachweisen, wie viel Kapazität man braucht. Heißt also, die erste Test-User-Gruppe hat die Kapazität überschritten, wir konnten die Lizenz erhöhen. Die zweite Test-User-Gruppe hat die Kapazität überschritten, wir konnten die Lizenz, also das Volumen erhöhen. Das heißt aber auch, selbst wenn wir morgen wollten, könnten wir nicht einfach von 150 auf 6.000 plus springen, sondern wir müssen da tatsächlich etwas inkrementeller vorgehen, um die Leistungsfähigkeit der KI-Plattform nachziehen zu können. Geplant war, dieses Jahr auf jeden Fall alle Dresos auf die Plattform zu bringen. Wir haben das durch die Hintertür auch schon hinbekommen, weil momentan die Zielsetzungen eines jeden Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin hier über die Dreso AI abgewickelt werden können. Da gibt's einen Smart Goal Room, heißt der, wo man sich mit seinen Zielen quasi auseinandersetzen kann, die smart formulieren lassen kann und sich damit eben gut aufs Mitarbeitergespräch zum Beispiel vorbereiten zu können. Und ganz wichtig auch für uns, wir sind ja ein internationales Unternehmen, wir haben englischsprachige und lokalsprachige MitarbeiterInnen, die wollen natürlich auch auf die Plattform, die sollen auch alle auf die Plattform. Da wollen wir aber auch dementsprechend den Customer Support zur Verfügung stellen, damit auch für Fragen rund um KI und Dreso AI auch rein die Sprachenvielfalt abgedeckt werden kann und wir da gut unterstützen können.
Und was wir eigentlich auch ganz klar gemerkt haben, also die Leute müssen wirklich an die Hand genommen werden, ein Stück weit auf der Plattform ongeboardet werden. Was kann man denn damit tun? Es funktioniert nicht zu sagen, hey, hier ist ein Tool, verwende das. Es gibt ja Schulungen, die wir dazu haben. Es gibt Sprechstunden, wo die Leute im Prinzip erklären können, was sie denn eigentlich machen wollen. Und wir dann im Nachgang nochmal gucken, hey, gibt es Möglichkeiten, das vielleicht noch besser, effizienter und so weiter zu gestalten. Also dieses wirklich an die Hand nehmen der Dresos auch bei verschiedenen Dingen.
Ja, und vor allem, also ohne das Thema jetzt unnötig aufblähen zu wollen, aber also man muss da auch immer mit bedenken, das Innovation Center, das gibt's jetzt seit 5 Jahren. es gab da ein Team, das sich um ganz viele Sachen gekümmert hat, um da auch die Grundlagen unternehmensweit zu legen, mit Prompting-Schulungen, mit AI-Learning-Nuggets, mit KI-Events, mit Impulsen und Vorträgen. Also wir haben ja auch das Glück, dass wir nicht bei Null anfangen mit unseren KollegInnen, sondern die haben einen super tollen Grundstock, weil die sich auch wirklich proaktiv an den Angeboten beteiligt haben. Und wir sind auch immer froh, wenn wir das Onboarding machen können, weil was dann zurückkommt, wenn neue User damit rumspielen, da lernen wir teilweise Funktionalitäten der Plattform kennen, die wir davor noch gar nicht kannten. Und ich glaube, es gibt sogar einen, also wir nennen das Raum auf Dreso AI, der ist nur dafür da, um rauszufinden, was Dreso AI eigentlich kann und nicht kann. Und den haben nicht wir aufgesetzt aus dem Team, sondern der wurde von Dresos aufgesetzt. Und das ist natürlich ein fantastischer Spirit. Also da mache ich jede Onboarding-Session gerne dreimal, wenn das bei rauskommt.
Ja, weil man einfach so voneinander ja dann auch profitiert in dem Sinne. Mich würde tatsächlich jetzt interessieren, also wir haben schon gesagt, Dreso AI natürlich um eigene Prozesse und sowas, quasi das eigene Dreso-Wissen auch intern bestmöglich nutzen zu können. Gab es noch was Weiteres, wo ihr sagt, es war einfach irgendwie eine Entscheidung für eine eigene KI basierend auf einem Wettbewerbsvorteil? War es wirklich nur die KIs, die es jetzt gibt? Die sind ja alle nicht customized, nenne ich jetzt mal. Also sozusagen auf die konkreten Bedürfnisse von uns als Dres und Sommer zugeschnitten, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen was Eigenes haben. Also was war so der Beweggrund neben dem Ideaton, den wir ja schon gehört haben, der einfach dazu geführt hat, dass ihr gesagt habt, nee, wir brauchen wirklich was Eigenes oder wir wollen was Eigenes?
Also wir hatten ja das Early Adopter Programm mit dem Co-Piloten. Wir waren da ja eines von 30 Unternehmen, das quasi innerhalb Deutschlands und ich glaube auch die einzigen aus der Baubranche, lasst mich nicht lügen, die den Co-Piloten verprobt hatten. Schon da haben wir gemerkt, wow, super Tool, das hat viel Potenzial, damit kann man viel machen. Haben aber natürlich auch gesehen, okay, was sind denn so Blindspots, die der Co-Pilot nicht abdeckt und die er ja auch gar nicht jetzt erstmal abdecken muss, weil eigentlich ist es ein Standard-Tool. Um diese Blindspots muss man sich ja aber auch kümmern, vor allem wenn sie durch KI eben Potenzial zum Effizienzgewinn haben. Und da gibt es schlichtweg keine, ich sage jetzt mal, Dreso-Lösung am Markt, wo man einfach sagen kann, ja, dann kaufen wir es halt ein. Du könntest dir jetzt für jeden Prozess oder Prozessschritt wieder einzelne Lösungen kaufen, aber dann stehst du vor einer Tool-Landschaft, die einfach auch keinen Sinn macht, weil Standardisierung macht halt auch in der IT Sinn, wenn du von so vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sprichst. Und das war so der erste ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, okay, können wir es überhaupt alleine machen? Und ich glaube, da ist es ganz gut, die Frage jetzt an dich weiterzugeben, Olli, weil im Endeffekt hast du es mit deinem Team und mit uns und ganz Dreso zusammen alleine gemacht.
Ja, und die Frage ist natürlich immer auch, wenn man jetzt sozusagen ein Tool irgendwie kauft und das dann auch vielleicht anpasst an unsere Wünsche, an unsere Anwendungsfälle, ist es dann in der Zukunft immer noch das richtige Tool? Also gerade im KI-Umfeld, die Entwicklung geht ja so schnell aktuell. Da kann es durchaus sein, morgen kommt ein ganz neuer Player auf den Markt, der ein ganz tolles KI-Modell hat, wo wir dann wieder überlegen muss, okay, kaufen wir jetzt dieses neue Tool auch noch? Also wie viele Tools wollen wir uns wirklich reinholen? Und an der Stelle ist es einfach auch, glaube ich, sinnvoll, eine Plattform zu haben, wo wir ein Stück weit unabhängig sind. Ja, also wir können ja unterschiedliche KI-Modelle bei diesen Use Cases auf Dreso AI hinten dran klemmen und sind da damit eigentlich recht flexibel.
Ja. Vielleicht darf ich da kurz ein Beispiel machen, was wir meinen mit KI, unterschiedlichen Sprachmodellen. Also ich habe GPT-4o angesprochen, die klassische Arbeitsalltags-Engine, die ja auch in ChatGPT hinterlegt ist. Es gibt natürlich auch andere Modelle und wir haben jetzt zum Beispiel mit unseren Test-Usern rausgefunden, Claude, ich kann noch kurz 5 Sekunden Pause machen, dann könnt ihr schnell googeln, ja, würde Olli jetzt sagen. Mit Claude kann man zum Beispiel ganz tolle Wasserfalldiagramme oder auch so Ablaufsprozessdiagramme ausspucken lassen, was ein GPT-4o zum Beispiel nicht kann, beziehungsweise nicht so gut kann. Würde also heißen, in einem Prozess, wo das ein Prozessschritt ist, würde da dieser Claude als Sprachmodell in dem Raum hinterlegt mehr Sinn machen als ein GPT-4o. Wenn man sich jetzt eine Standard-Open-AI-Lösung kauft, dann kann man das nicht, weil dann hat man das nennt sich Vendor-Login. Du bist an den Verkäufer quasi gebunden. Wenn man es selber macht, kann man für jeden einzelnen Use-Case und damit wieder auch sehr spezifisch individuell für das, was unsere Kolleginnen brauchen, zuschneiden. Oder morgen kommt der, ich sag jetzt mal, neueste, geilste Shit raus. Ja, sorry für die Sprache, aber im KI-Universum ist ja alles sparkly Unicorns. Dann könnten wir auch sagen, ja gut, dann stellen wir halt auf Gemini um, weil Google fantastisch neues Produkt rausgebracht hat. Und das ist natürlich fantastisch um dieses schnelllebige, dynamische, für uns aber wieder auch sehr spezifisch runterbrechen zu können und anwenden zu können.
Raffaela, du hast ja gerade von Sparkling Unicorns im AI-Umfeld gesprochen und es steht für mich so ein bisschen dafür, dass AI sehr positiv auch belegt ist momentan noch. Es ist irgendwie der neue Trend, alle finden es cool, da passiert ganz viel, ganz schnell. Aber es gibt ja durchaus auch ein paar ja negative Aspekte, die da einfach auch diskutiert werden. Ein Thema ist zum Beispiel Diskriminierung in Entscheidungen, Datenschutz oder auch ganz klar der hohe Energieverbrauch, um so eine KI zu programmieren. Am Laufen zu halten, werden Rechenzentren benötigt, die sehr, sehr viel Leistung abgeben, die viel Energie verbrauchen. Wie seid ihr denn damit auch bei der Entwicklung vielleicht schon umgegangen und wie geht ihr jetzt auch damit aktuell in der, ich nenne es jetzt mal, Betriebsphase um?
Wenn es um das Thema geht, Responsible AI ist ja so ein Term, der sozusagen alle großen Entwickler von KI-Modellen sich ein Stück weit auf die Fahne geschrieben haben. Die Frage ist jetzt, wo diese Verantwortung dann auch aufhört, weil wenn man guckt, die großen Tech-Unternehmen planen jetzt auch alle große neue Rechenzentren und so und das ganze Thema mit der Energieversorgung ist natürlich was. Ich meine, ein Stück weit bin ich ja auch stolz, dass Dresden Sommer dieses Thema auch auf der Agenda hat und auch an erneuerbaren Energien für Rechenzentren und so weiter arbeitet. Aber im Prinzip ist es auf jeden Fall von der KI-Sicht her so, es gibt bei all diesen großen KIs eben einen Ethik-Layer, der checkt, ob die Antworten dementsprechend in Ordnung sind. Die sind nicht 100%, muss man auch sagen. Also da kann immer mal was schiefgehen. Aber wir sind natürlich auch an der Stelle eigentlich ein Stück weit auf die Hersteller der KI-Modelle angewiesen, dass die da verantwortungsvoll auch damit umgehen. Beim Frage des Energieverbrauchs haben wir natürlich auch bei Reso AI dann die Möglichkeit, ein Stück weit vielleicht auf günstigere, auch energieschonendere Modelle umzusteigen. Also das ist auch ein Thema, das wir eben diskutiert haben. Es reicht, also Raffaella hat vorher angesprochen, GPT-4o ist ja ein tolles Modell aktuell, so ein bisschen Standard. Es gibt aber auch ein Mini-Modell. Das heißt, es ist viel geringer im Stromverbrauch, das ist auch viel geringer in den Kosten. Das macht aus vielen Gründen Sinn, da sozusagen zu gucken, welcher Use Case kann denn vielleicht auch mit so einem Modell bedient werden. Und das wäre auch ein Punkt, wo man natürlich drauf gucken muss. Und die Möglichkeit haben wir auf jeden Fall. Und das wird man sicherlich nutzen in Zukunft.
Ja, man muss sich auch überlegen, also das Thema Bias, was ja auch sehr stark diskutiert wird zum Thema KI. Meiner Meinung, persönliche Meinung, es ist auch immer noch ein Unterschied, wo wird diese KI wie eingesetzt. Wenn ich jetzt mir das amerikanische Justizsystem angucke, wo KI eingesetzt wird und Gerichtsurteile fällt, und da potenziell Bias im Spiel ist, ist das was ganz anderes, als wenn bei Dres und Sommer intern eine KI verwendet wird. Bei uns ist es tatsächlich eher so, dass wir gucken müssen, dass der Bias nicht in die Richtung veraltete Bauverordnungen, DIN-Normen, die nicht mehr gültig sind, gehen. Oder auch, das nennt sich Data-Centric AI, dass es die KI nicht unbedingt darüber intelligenter, klüger, trainierter wird, dass sie einfach unseren kompletten Datensatz an Projektdaten bekommt, sondern dass man der KI mit den 5-Sterne-Projekten, also die fantastisch gelaufen sind, beibringt, wie Projektmanagement geht und gar nicht erst beibringt, wie kann man es falsch machen, sondern dass der Bias quasi da in Richtung richtig basierend auf eigenen Erkenntnissen, Wissensständen und selbst verprobt im Projekterfahrungen quasi beruht und würde da dementsprechend sagen, Bias ist da dann vielleicht eher für das Thema Bildgenerierung wieder was, dass man halt nicht nur weiße Männer im Anzug am CEO-Tisch sitzen hat, sondern dass da auch verschiedene Hautfarben, Geschlechter und vielleicht auch Kleidungsstil vorkommt. Wenn wir uns jetzt aber wirklich auf die Dreser AI-Brille konzentrieren, geht es da bei uns tatsächlich bei Bias eher um die Qualität und Verifizierung der richtigen Daten, die wir da versuchen mitzugeben.
Ich finde auch den Punkt ganz spannend, dass du sagst, ihr versucht sozusagen die Projekte, die gut laufen, damit reinzugeben. Da könnte man ja sagen, okay, in Anführungsstrichen geht es dann eben nicht in eine Verzerrung, aber andererseits lernen ja auch zum Beispiel KollegInnen, die dann später wieder mit Reso AI arbeiten, vermeiden ja Fehler. Also was früher vielleicht auch so ein bisschen der Austausch unter Kollegen war, den es sicherlich trotzdem weitergeben wird und soll, ist da einfach schon so ein Stück weit abgepuffert. Raffaella, du hast ja zu Beginn gesagt, als ich Co-Pilot gebeten habe, Dreso AI mal vorzustellen, dass Co-Pilot da auch schon die Zukunft von Dreso AI gespiegelt hat sozusagen. Von daher jetzt die Frage auch so ein bisschen zum Abschluss mit Blick auf die Uhr. Wo seht ihr denn die Zukunft von Dreso AI und was ist so das langfristige Ziel? Was soll sie können? Und gibt es überhaupt ein Zielbild? Oder weil wir sozusagen ja auch von einer kontinuierlichen Entwicklung sprechen, ist es eher so ein 2-Jahres 5-Jahres- und 10-Jahres-Plan oder sowas in die Richtung.
Ja, ich würde mich von der Zeitschiene gar nicht mal so aus dem Fenster lehnen, weil ich nicht weiß, was das KI-Universum Neues bereithält, wenn wir aus dieser Studiotüre rausgehen. Aber jetzt mal ohne Zeitschiene gesprochen, die Vision dessen, was Dreso AI einfach mal sein soll in übermorgen, sagen wir es doch einfach so. Auf jeden Fall ein Teammitglied, das bei unseren KollegInnen mit am Projektteamtisch sitzen kann und unterstützen kann. Vollumfänglich, damit meinen wir, dass wir zum ersten Mal jetzt dieses Jahr versuchen, weg von den einzelnen Prozessschritten eines Prozesses hin zum End-to-End-Prozess zu gehen. Also ich kann in meiner einen Umgebung einen ganzen Prozess wirklich von vorne bis hinten durchlaufen, inklusive Schnittstellen in ein CRM-System, in einen Copilot, der mir vielleicht eine Präsentation erstellt, am besten noch basierend auf Referenzen, die es schon aus der Vergangenheit gibt. Und da quasi wie so eine Art App Store irgendwann mal aufgebaut zu haben, wo ich für jede Anwendung oder für jeden Prozess, den ich habe, der sinnvoll ist, zu digitalisieren und KI-gestützt umzusetzen. Den Nebensatz erlaube ich mir, da eine Anwendung bereitzustellen und aber natürlich auch immer zu gucken, wo haben vielleicht auch andere Tools jetzt schon eine KI-Integration, auf die wir einfach zugreifen können. Also nicht dieses parallel nochmal dasselbe entwickeln, aber genau da quasi einen, wir nennen das vollumfänglichen KI-Agenten. Und ich sag mal, wenn du jetzt 5 Jahre ansprichst, irgendwann mal muss es halt eine Oberfläche geben, die der Nutzer aufruft. Und ob im Hintergrund Dreso AI, Copilot oder KI-gestütztes Autodesk läuft, muss egal sein, weil die so miteinander arbeiten können, dass der Nutzer das gar nicht mehr mitkriegt, sondern eben seinen Output bekommt. Am besten noch verifiziert und ethisch geprüft.
Oliver, wo siehst du die Zukunft von Dreso AI?
Ja gut, wir haben natürlich sehr, sehr viele Ideen. Ja. Da, ich sag mal, mittelfristig wird jetzt sicherlich auch irgendwie dran gearbeitet werden, dass wir vielleicht was mit Bilderkennung mal machen. Also da gab es schon erste Proof of Concepts, vielleicht auch mit Ton. Also wie gesagt, es wird hier sehr viele Dinge geben, wo langfristig die Zukunft hingeht. Ich glaube halt, der Erfolg von Dreso AI wird maßgeblich davon abhängen, wie auch die Nutzer Feedback geben, wie sie sich integrieren und helfen sozusagen, die Plattform voranzubringen. Und ja, am Ende sitzen wir sozusagen alle in diesem Dreso AI-Boot. Und wenn wir alles mit Ideen und mit Kraft das Ganze nach vorne bringen, dann wird das auf jeden Fall eine gute Sache werden.
Bisschen mehr Sparkling Unicorns bei Dreso quasi.
Ich wollte gerade sagen, das passt auf alle Fälle gut und zeigt ja auch gut, was uns als Dreso ausmacht. Wir haben alle Lust auf Innovation, wir wollen mitgestalten. Wir haben den sogenannten Dreso Spirit und das ist jetzt für mich auch nochmal klar geworden, dass die Dreso AI oder das Projekt rund um Dreso AI den Dreso Spirit spürbar macht und gerade eben die Motivation der Mitarbeitenden und den Einbezug von denen, da schaffen wir es eben dann, diese Use Cases zu bekommen und die Funktionalitäten so auch zu identifizieren, zu implementieren, um dann auch eben effizient zu sein. Und der Weg geht natürlich noch weiter. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon gespannt, wie sich Dreso AI entwickeln wird, wenn wir diese Studiotür sozusagen verlassen, wie Raffaela so schön gesagt hat. Und danke euch, Raffaela und Oliver, für die Insights, die ihr uns gegeben habt. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, habe ich noch eine kleine Bitte an Sie, liebe ZuhörerInnen. Wir haben am Anfang der Folge mit einer KI-Stimme experimentiert und sind super gespannt auf Ihre Meinung dazu. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie auf unseren LinkedIn-Post abstimmen und uns wissen lassen, wie Sie die KI-Stimme finden. Den Link gibt's in den Shownotes. Und das war sie nun auch schon wieder, die erste Episode in 2025. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald bei Blue Waves, dem Podcast für die Bau- und Immobilienwelt von Dries und Sommer.